aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Kapitel 2, Vers 8. Erste Buch Mose, Kapitel 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten. Und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Kapitel 3 bis Vers 13. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht essen von jedem Baum des Gartens? Und die Frau sprach zu der Schlange: Von der Frucht der Bäume des Gartens essen wir, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen und sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt. Und die Schlange sprach zu der Frau: Ihr werdet durchaus nicht sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten unter die Bäume des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir mitgeteilt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Und der Mensch sagte: Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du da getan? Und die Frau sagte: Die Schlange betrog mich und ich aß. Und noch aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Timo hat es schon gelesen. Ich lese noch einmal. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Römer 5, Vers 12, 18 und 21. Vers 12: Darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. In Vers 18 wird dieser Satz eigentlich weitergeführt. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so soll auch die Gnade herrschen durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Sind die Menschen gut oder schlecht? Sind wir gut oder böse? Sind wir sympathisch oder unsympathisch oder toll oder nicht toll? Die Antwort darauf beeinflusst ja unsere Haltung zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen. Und darauf möchte ich eigentlich hinaus. Wir sind von Natur aus leider sündig und auch mein Mitmensch ist sündig. Und dennoch kann ich ihm, so wie Jesus es tut, in Liebe begegnen. Die meisten würden sagen, welche Menschen meinst du denn? Es gibt solche und solche. Ich habe einen Freund, das ist ein guter. Ich habe einen Kollegen, das ist ein mieses. Ja, er hat einen schlechten Charakter. Es kann auch leider passieren, dass man sagt, das ist mein Freund, das ist ein guter, aber am nächsten Tag passiert was und dann überlegt man sich das anders und zählt ihn zu den. Und das ist, daran sieht man, dass diese Einteilung nach dem, was für mich gut ist, ob er mir gefällt, sehr schwankend ist und keinen Bestand hat. Das ist nur, wie kleine Kinder sagen, was nützt mir, was tut mir gut oder was tut mir weh. Das ist eigentlich eine kindische Einteilung. Ich finde, Erwachsene, die den Versuch, das Wesen des Menschen allgemein zu definieren, und das versuchen ja auch Leute zu beschreiben. Lange Zeit herrschte in christlich geprägten Europa die Auffassung, die ich auch gerade schon genannt habe und worin wahrscheinlich wir uns auch ziemlich einig sind, dass die Menschen nun einmal leider sündig sind und deswegen gingen Leute auch zur Kirche, haben gebeichtet und Ablassbriefe bezahlt und so weiter. Übrigens kann man auch heute noch einen Ablass erwerben, wenn du von der zeitlichen Sündenstrafe nach katholischer Auffassung gereinigt werden willst, einen vollständigen Ablass erhalten willst, dann reise nach Rom noch heute, geh durch die Pforte, die der verstorbene Papst Franziskus geöffnet hat und dann wird er das erlassen. Das glaube ich nicht, aber das ist, Menschen machen das, weil sie noch davon ausgehen, ich bin sündig, ich brauche das, ich will nicht bestraft werden. Aber sehr viele sagen natürlich auch, stimmt gar nicht, das ist überhaupt nicht so. Und schon im 17. Jahrhundert hat ein Philosoph der sogenannten Aufklärung diese nichtchristliche Auffassung sehr populär gemacht. Der Philosoph Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, der Mensch ist von Natur aus gut. Alles ist von Natur aus gut, so beginnt sein Buch. Alles verdirbt unter den Händen der Menschen. Dem kann man sogar teilweise zustimmen, aber damit ist gemeint, die Menschen sind eigentlich gut. Durch Zivilisation und durch Privateigentum und durch soziale Ungleichheit werden sie leider verdorben. Wenn das also alles nicht wäre, dann wären wir eigentlich von Natur aus gut. Es gibt gerade ein aktuelles Buch von einem niederländischen Journalisten, das ist, findet man auf allen Büchertischen in den Kiosken, ein Spiegel-Bestseller, das heißt Im Grunde gut. Ist die gleiche These. Er vertritt dort sehr engagiert die Auffassung, die meisten Menschen, witzigerweise nicht alle Menschen, er sagt, die meisten Menschen sind doch im Grunde gut. Auf dem Klappentext heißt es, dies ist ein Buch über eine radikale Idee. Worin besteht diese Idee, dass die meisten Menschen im Grunde gut sind? Auch, vielleicht sagt jemandem der Name Yuval Harari was, das ist so ein israelischer, sehr nicht-christlicher Philosoph, der findet das Buch auch super und sagt, das hat seine Sicht auf die Menschen also sehr geprägt. Ja, es geht auch alles eine Nummer kleiner. Ich kenne zwei Bernds, ich kenne ganz viele Bernds, aber ich kenne einen, meinen Kollegen Bernd, der sagte mal, als wir uns auch irgendwie über das Thema unterhielten, die meisten Menschen sind doch nett. Und das stimmt ja auch. Also vor allem, wenn ich ihnen nett begegne, dann sind sie meistens oft auch nett zu mir. Also nicht alle, aber er sagt ja auch, die meisten Menschen sind doch nett. Stimmt ja. Und dann kenne ich noch einen anderen Bernd, das ist mein Schwager, der sagt das so, sinngemäß, aber das hat er mal gesagt, ich habe nicht gesündigt, ich brauche niemanden, der mir vergibt. Er ist auch schon nicht mehr der Jüngste, also man sollte meinen, es würde ihm irgendwas einfallen, was er mal falsch gemacht hat, aber es fällt ihm einfach nichts ein. Und er ist ein sehr netter, ich habe den, glaube ich, schon mal hier zitiert, ich mag ihn sehr gerne, er ist auch ein respektabler Mensch, aber ich stimme ihm darin natürlich nicht zu. Es mag viele gute Gründe geben, die Menschen so zu sehen, denn es ist dann leichter, ihnen zu begegnen und vielleicht friedlich miteinander umzugehen. Und dass viele nett sind, ja, das ist unbestritten. Es ist aber auch ganz glasklar, dass das Zeugnis der Heiligen Schrift über den Menschen komplett das Gegenteil darstellt. Und danach möchte ich mein Leben ausrichten und verstehen, was es für mich bedeutet. Im ersten Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5, das ist also vor der Flut, da wird über den Menschen schon gesagt, 1. Mose 6, Vers 5, Gott der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Na gut, das war vor der Flut, dann wurden ja alle ausgelöscht, bis auf Noah und seine Familie. Vielleicht war es ja nachher besser, aber in Kapitel 8, Vers 21, das ist nach der Flut, ich höre wenig Blättern, blättert ruhig mit. Auf dem Smartphone hört man das Blättern ja nicht so, also ich habe das früher, dabei lernt man ja immer eine Menge, finde ich. Und der Herr sprach, Kapitel 8, Vers 21, nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn, könnte man sagen, jetzt sind sie besser geworden, aber nein, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Schade. Im Psalm 51 schreibt David, in Sünde, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Ich gucke mal zu Silas und Luca. Was schade, oder? Ihr habt das süße Baby mitgebracht und dem wollen wir nun, können wir gar nichts Schlechtes unterstellen, aber doch gilt das Wort. Silas wiegt schon das Haupt. In Sünde hat mich geboren meine Mutter. Psalm 14 und auch 53 sagen, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Der Herr hat geschaut über die Menschenkinder, da ist keiner. Ist das nicht furchtbar? Und in Römer 3 greift Paulus diesen Vers auf und ergänzt ihn noch und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Hier wird das Wesen von Sünde auch ein bisschen angedeutet, so wie Timo es mit dem Tor vorhin sehr schön gezeigt hat, mit den Jungs. Sie erreichen ein Ziel nicht, sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Sünde ist eine Verfehlung des Lebensziels, der Lebensberufung. Es ist daneben. Die Sünde heißt nicht unbedingt, alle Menschen sind in dem Sinne böse, dass sie ständig nur die anderen ärgern oder töten wollen. Das ist ja nicht so. Manche haben mir schon geholfen oder war sehr nett zu mir. Aber sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, weil sie das Lebensziel verfehlen. Und das ist von Anfang an und Geburt an so. Und daran sind nicht nur die Zivilisation und das Privateigentum oder soziale Ungleichheit schuld, die vielleicht kommen noch dazu, denn die werden ja von Menschen gemacht, die selbst auch Sünder sind. Und so pflanzen wir uns sündig fort. Und das bestätigt ja auch der Text aus dem Römerbrief, wo Paulus sagt, ihr seid sündig wegen der Sünde Adams. Da begehrt ja also jemand, der jetzt das nicht glaubt, aber bereit ist mitzudenken, der würde an der Stelle ja aufbegehren und sagen, wieso, selbst wenn es diesen Adam gegeben hat, wieso bin ich deswegen sündig? Paulus sagt, ja, da kannst du jetzt aufbegehren, aber du wirst mit Adams Sünde geboren. Und zweitens, falls du meinst, es gilt nicht, sagt Paulus auch direkt noch dazu in Römer 5, Vers 12, und ihr habt alle selbst gesündigt. Ich muss nicht sehr weit laufen, um die Bestätigung dafür zu finden. Also, das weiß jeder. Hörst du Nachrichten von KI-gesteuerten Drohnen, die Soldaten mit Gesichtserkennung verfolgen und zerfetzen. Boah. Oder wir betrügen uns gegenseitig um das Eigentum. Oder es wird gelogen, um im besseren Licht dazustehen. Hass und Verachtung. Freien Lauf lassen. Ja, man muss nicht direkt das Böse tun. Es reicht übrigens auch schon, es nur zu denken. Das macht ja der Herr sehr deutlich. Es kommt aus eurem Herzen, es ist in eurem Herzen und es kommt aus eurem Herzen. Und wenn du schon nur sagst, du Tor, und wenn du ihn schon nur hast, dann ist das ja schon die Zielverfehlung. Menschen trennen sich ohne Rücksicht auf ihre Kinder. Ich erlebe das in der Schule, dass Da setzt sich das Elend der Sünde fort. Menschen fügen einander Schmerz zu, ohne Empathie. Natürlich sind wir sündig, trotz der netten Menschen, die als die wir uns gerne auch betrachten und darstellen. Jeder weiß das aus seinem Herzen und aus seinem Leben, auch selbst von uns und von euch. Alles, was nicht aus Glauben getan wird, sagt Paulus in Römer 14, ist ja schon Sünde. Römer 14, Vers 23, alles, was nicht aus Glauben, aus Vertrauen getan wird, ist Sünde. Und Jakobus setzt noch eins drauf, in Kapitel 4, Vers 17 des kleinen Briefes. Jakobus, der Bruder des Herrn, sagt, wenn jemand weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, ist es Sünde. Ja, auch letztens sprachen wir noch mit einem sehr, sehr netten Menschen. Da ging es darum, hast du in deinem Leben auch mal was bereut? Ach, sagt er, weißt du, eigentlich habe ich immer aus meinem Herzen heraus entschieden und so muss man es ja auch machen und eigentlich war alles gut. Was soll ich da bereuen? Und dann habe ich versucht, ja, wie soll ich das jetzt mit ihm besprechen? Und da ist mir eingefallen, ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Ein alter Mann war unser Nachbar, er war todkrank. Er winkte aus dem Fenster, Hanno, komm mal rein. Ich hatte keine Lust. Ich wollte Radfahren oder spielen oder meine Kumpels besuchen. Nächste Woche war er tot. Da war ich traurig, weil ich gemerkt habe, ich habe was versäumt. Wenn du weißt, Gutes zu tun und tust es nicht, und da sind überhaupt ganz viele Sünden in meinem Leben, wo ich einfach ich habe gar nichts Schlimmes getan, ich habe nur einfach was nicht getan. Und das ist alles, tut mir leid, die Predigt soll ja eine gute Botschaft sein, aber das ist jetzt erstmal die schlechte Botschaft, denn ohne die schlechte kann man die gute gar nicht richtig verstehen. Paulus sagt in Römer 7, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, Römer 7. Der große Paulus. Sünde wird von ihm beschrieben und auch von dem Herrn Jesus als eine Sklaverei, eine Gesetzmäßigkeit, ein Zwang, der uns zwangsläufig vom richtigen Ziel ablenkt. Das Ziel verfehlen, immer daneben schießen oder Eigentore schießen, aber das gegnerische Tor nicht treffen. Sagen wir mal, der Pfeil, eigentlich stelle ich mir das immer so vor wie Bogenschießen. Da hinten steht die Scheibe, es gibt dann diese Ringe, in der Mitte ist das Schwarze und ich schieße immer daneben. Schießen hat trotzdem Spaß gemacht, aber die Pfeile sind daneben, alle daneben. Und das ist leider die Sünde. Die Geschichte von Adam und Eva, ich sage es ganz ehrlich, das ist eine alte und auch etwas rätselhafte Geschichte. Wenn ich das kritisch lesen würde, so wie viele, dann würde ich da viele schwierige Fragen würden sich da mir stellen. Aber ich will es aber lesen als Gottes Wort, aus dem das mir helfen soll, das euch helfen soll, das uns, das Evangelium und das Leben nach dem Evangelium klarer machen soll. Und dann ist es vieles sehr einfach. Erstens, Gott schuf die Menschen in seinem Bild und er segnete sie. Erstens, ja, Gott ist gut. An ihm liegt es nicht. Auch wenn er die Schlange auch geschaffen hat, aber an ihm liegt es nicht. Da kannst du dir jetzt logisch hin und her argumentieren. Glaube und bekenne einfach, an Gott liegt es nicht. Er hat uns gut gemacht und eine optimale Umgebung für uns geschaffen und uns in den Garten gesetzt. Alles war gut. Was nennst du mich gut, sagt Jesus einmal zu einem Schriftgelehrten, der ihn so anspricht, guter Lehrer. Einer ist gut und das ist Gott. Nur einer. Gott ist gut, an ihm liegt es garantiert nicht. Zweitens, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Es gibt also eine Kraft des Bösen, die wie eine Person ist, eine böse, kräftige, geistige Person. Johannes nennt in der Offenbarung, in Kapitel 12 und in Kapitel 20, spricht er von dem Drachen und der alten Schlange und sagt, das ist der Teufel und der Satan. Also da kommen diese vier Wörter zusammen, Drache, Schlange, Teufel, Satan. Teufel ist Diabolos, das ist der Durcheinanderbringer, er bringt alles durcheinander. Und Satan ist das Wort für den bösen Geist, Scheitan. Und das ist die Schlange, die hier auftaucht. Er taucht auf wie ein brüllender Löwe manchmal und sucht, wen er verschlinge. Er will Menschen schaden, töten, unglücklich machen. Es liegt an uns, aber da ist auch dieser Teufel, er ist auch da. Ich glaube nicht, dass man ständig immer gucken soll, wo ist der Teufel, ja, und alles auf den Teufel schieben, so auch nicht. Aber wissen, dass er da ist. Er taucht auch als Lichtengel auf, 2. Korinther 11, Vers 14. Und man denkt, ah, das ist doch ein guter, das ist doch super, das ist doch eine tolle Idee. Aber es ist derselbe brüllende Löwe, der euch verschlingen will. Der Herr nennt ihn Vater der Lüge, also Erzlügner. Lügner von Anfang an in Johannes 8. Petrus sagt, keine Bange, dem sollt ihr widerstehen, dann wird er von uns fliehen. Das geht nur mit der Hilfe von Jesus. Darauf kommen wir gleich noch. Er ist ein besiegter Feind. Auch in unserer Geschichte, da greife ich jetzt eben ein bisschen vor, in 1. Mose 3, Vers 15, da steht ja, der Same der Frau, dein Same wird der Schlange den Kopf zermalmen. Same der Frau übrigens, also ich bin kein Biolehrer, aber so viel ich weiß, haben Frauen keinen Samen. Also das ist auch, hier ist das Wunder der jungfräulichen Geburt eigentlich angedeutet, glaube ich. Das ist Jesus. Nicht alle irgendwelche Nachkommen von Eva, sondern Jesus. Er hat die Schlange zertreten. Sie ist eigentlich vernichtet. Er ist trotzdem noch sehr aktiv, aber er hat nicht mehr die endgültige Gewalt über uns. Er ist ein besiegter Feind. Drittens, also erstens, Gott ist gut. Zweitens, der Teufel ist da. Und er ist unser listiger Feind, nur Schlechtes im Sinn für uns. Drittens, was führt zu dem Fehler? Ja, vielleicht erstens Misstrauen gegenüber Gott. Man könnte ja sagen, Eva würde sagen, was sagst du da? Willst du mir etwa weismachen, Gott würde uns irgendwas vorbehalten? Nein, er liebt uns doch. Geh weg, Schlange. Stattdessen sagt sie, irgendwie richtig, was du sagst. Wahrscheinlich ist das der beste von allen Bäumen und Gott ist gar nicht so gut. Er will, dass wir da nicht dran gehen. Den will er für sich haben oder sowas, ja. Misstrauen, die Grenze, die Gott zieht, ist vielleicht gar nicht gut für mich. Es wäre viel besser, wenn ich sie überschreiten kann. Das Gras auf der anderen Seite vom Zaun ist viel grüner. Warum darf ich da nicht hin? Ich gehe da mal hin. Das ist Misstrauen, eigentlich Unglauben. Die Sünde entspringt aus Unglauben. Zweitens, Jakobus macht es in seinem Brief, das lese ich jetzt nochmal richtig vor, auch sehr deutlich, was passiert. Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 14. Jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, also wie eine Zeugung, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also es ist wie Zeugung und Geburt. Und das heißt, es ist ein Prozess, das dauert ja 9 Monate lang. Das heißt, diesen Prozess kann man auch unterbrechen. Also die Tat, die am Ende rauskommt, die fällt nicht einfach so plopp vom Himmel. Bei Eva auch nicht. Vielleicht hatte sie mindestens im Verlauf des Gesprächs gedacht, ein schöner Baum, stimmt, sieht toll aus und so. Hätte sie auch sagen können, sei mal still, geh weg. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber sie hat sich darauf eingelassen. Schlecht. Drittens, sie kennt Gottes Wort nicht gut. Ich glaube, das ist auch ein Risiko, was die Sünde reinlässt. Weil sie hat nicht zugehört. Wie kann es nur sein, fragt man sich. Aber ich will mich auf gar keinen Fall über Eva irgendwie lustig machen, im Gegenteil. Aber sie hat nicht richtig zugehört, denn sie sagt von der Frucht des Baums, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, davon sollt ihr nicht essen. Das stimmt ja gar nicht. In Kapitel 2, Vers 9 steht ja, dem Baum des Lebens, na warte mal, Vers 16. Von jedem Baum darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Sie verwechselt das auch was. Sie hat nicht richtig aufgepasst. Auch das führt dazu, dass sie verwirrt ist und deswegen das Falsche tut mit den bekannten Folgen. Denn Sünden haben Folgen. Nun, wenn es einmal passiert ist, viertens, also die einfachen Dinge, die wir aus der Geschichte lernen, ja. Sünde erzeugt Scham natürlich. Sie sind nackt, hoch, wir sind ja nackt, das wussten wir gar nicht, wir verstecken uns. Sünde erzeugt auch Dummheit. Wie kann man auf einmal denken, man könnte sich vor Gott verstecken? Wie kann man das denken? Indem man plötzlich dumm geworden ist, verblendet. Unter einem Baum. Gott hat die Bäume alle geschaffen. Dann kommt Gott. Und darauf gehe ich gleich noch ein, da freue ich mich schon drauf, denn das ist die gute Botschaft. Aber jetzt kommt Gott erstmal und sagt, wo bist du? Ich habe mich hier versteckt. Und hast du etwa von dem Baum gegessen? Statt zu sagen, ja, tut mir leid. Sagt er, die Frau. Ja, aber das so sind wir ja alle. Wir suchen irgendjemanden, der eigentlich dafür verantwortlich ist, denn das ist schwer zu ertragen, zu sagen, ich war's. Das ist sehr schwer. Sehr schwer. Und dann eine halbe Wahrheit nur. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Die richtige Wahrheit wäre gewesen, ich war's. Du hast recht. Und für die Beziehung zwischen Adam und Eva war das sicher auch nicht so förderlich. Also sie erzeugt ja auch Trennung. Und jetzt kommt die gute Botschaft, endlich. Gott bricht die Beziehung nicht ab. Er könnte ja sagen, ihr, das war ja wohl ein Fehler mit euch. Löschen, alles neu, weg. Hat nicht geklappt. Gott bricht nicht ab. Er kommt und geht ihnen nach. Ich nehme an, ich stelle mir das so bildlich vor, wie es auch erzählt wird. Ja, es ist ein riesiger Garten. Gott geht spazieren in dem Garten, wie ein Mensch. Er könnte auch woanders spazieren gehen, am anderen Ende des Julianenparks. Nicht da, wo Adam sich versteckt hat. Er weiß ja, wo Adam ist. Ich könnte sagen, er hat jetzt keinen Bock auf Adam. Stattdessen geht er hin und sagt, Adam, wo bist du? Ich will mit dir sprechen. Und zwar freundlich spricht er. Und das ist jetzt, das ist eigentlich die Hauptsache, die ich uns sagen will. Natürlich, Gott hat uns gesucht. Der Herr Jesus Christus hat jeden einzelnen von uns gesucht und sich dafür schmutzig gemacht. Das ist das Größte. Aber es reicht ja nicht, das zu wissen und nachzusprechen, sondern zu sagen, die sündigen, enttäuschenden Mitmenschen, die mich umgeben, denen gegenüber soll ich ja so leben wie Jesus. Also soll ich ihnen auch liebevoll und suchend und freundlich und ehrlich begegnen. Und das ist ja die Herausforderung, die ich uns eigentlich heute mitteilen will. Gott geht dem Menschen nach, ich möchte denen auch nachgehen können, die mich so enttäuschen, die ich so als Sünder erkenne. Natürlich ist das ein riesiger Unterschied. Ich bin ja selbst einer von den Sündern. Aber übrigens ein Geretteter und Gerechtfertigter und Geheiligter. Bei allen Fehlern, die ich leider mache, ist da ein Unterschied. Christus kann Gestalt gewinnen in mir und in dir und dann können wir den Adams und Evas nachgehen. Gott schafft auch eine Rettung. Er sagt, das haltet ihr nicht aus, dass ihr nackt seid und diese Feigenblätter, die vergammeln übermorgen, da werdet ihr nicht lange was von haben, ich mache euch was anderes, ein Fell, dafür muss ein Tier sterben, das erste Wesen, das sterben musste. Warum? Nicht, ja, warum? Weil Menschen gesündigt haben, musste jemand sterben. Am Ende muss Christus sterben für uns. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist ohne den Heiligen Geist, ist es ja gar nicht möglich. Also das, ich meine jetzt, daraus zu lernen und zu vergeben und sogar irgendwie zu bezahlen für die Sünde eines anderen. Allein schon das Vergeben. Das, was man als Beleidigung empfindet, zurückzuzahlen durch Beleidigung und Hass, das ist die natürliche Reaktion, die wir haben, ganz normal. Unter Kindern und Jugendlichen kann man das deutlicher sehen als bei Erwachsenen, weil Erwachsene können sich oft mehr so verstellen. Aber bei Kindern kommt das so deutlich raus. Ich denke an unsere Enkelin, die hat letztens, da war ja zu Besuch, hat erzählt, ein Mädchen, von dem sie, dann sagte sie, das war ihre Freundin, dachte sie. Aber dann hat sie sie schwer enttäuscht und jetzt hasst sie. Also ja, ich glaube, jetzt war sie sehr schlecht, auf sie zu sprechen. Ja. Und Christus erweist, ich sage es nochmal, entschuldigt, dass ich das mit so einem trivialen Beispiel vergleiche, aber es ist wichtig, er erweist seine Liebe zu uns darin, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, nicht als wir gesagt haben, tut uns leid oder sowas, sondern als wir noch Sünder waren, als wir uns versteckten, gelogen haben und gesündigt haben, zwanghaft und regelmäßig. Und er geht uns auch immer noch nach. Und Johannes sagt ja in seinem ersten Brief, eigentlich sündigen Kinder Gottes nicht mehr. Aber wenn wir gesündigt haben, weil er nämlich weiß, dass sie sündigen, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Der ist unsere Rettung. Wenn also jemand mich enttäuscht, ganz ehrlich, also da muss ich mich auch das nicht schönreden, aber ich bin dann enttäuscht, wenn jemand, von dem ich dachte, ist mein Freund, mich schlecht behandelt oder ich empfinde es so, dann bin ich enttäuscht, das ist nun mal so. Da muss ich auch nicht sagen, ach, ich bin so toll und fromm, ich bin nicht enttäuscht. Doch, ich bin enttäuscht, aber ich sollte nicht so radikal enttäuscht sein, denn mein Mitmensch ist ein Sünder. Und auch wenn er ein gereinigter, erneuerter ist, den Paulus gar nicht mehr als Sünder, sondern als Heiligen bezeichnen würde, dann ist doch trotzdem klar, Paulus bezeichnet die Korinther als Heilige. Und was hat er ihnen alles zu sagen, was sie für Dinge tun? Dann sollte ich nicht so radikal enttäuscht sein, sondern ich sollte auch nicht sagen, immer das auf seine schlechte Kindheit schieben oder seine schlechte Erziehung oder so, oder dass es sowieso ein Doofmann ist, deswegen kann ich ihm leichter vergeben. Ja, ja, der ist eigentlich ja auch ein bisschen blöd, deswegen sage ich, war nicht so schlimm. Doch, es war schlimm, aber ich will ihm trotzdem vergeben, weil ich weiß, er ist ein Sünder. Und das ist... Das hat er geerbt von Opa, Uropa, Ururopa, Ur-Ur-Ur-Ur-Adam. Und es ist immer noch wirksam. Auch wenn es nicht mehr das Leben meines Bruders auch nicht mehr bestimmt zum Tode. Also, wenn er gegen mich sündigt, dann will ich lernen zu sagen, ja, es tut mir leid, dass du noch gesündigt hast. So rum besser. Muss ich nicht so arrogant sagen, sondern... Die Haltung, versteht ihr mich, ja, nicht, oh, ich war zurück, sondern so wie der Herr ja seufzt und weint unter der Sünde Israels. Das, vielleicht können wir ein Stückchen weiter dahin wachsen. Nicht Hass, Ekel und Ablehnung gegen den sündigen Menschen, sondern Wahrhaftigkeit wohl. Ja, Gott begegnet Adam auch sehr wahrhaftig. Er sagt, hast du von dem Baum gegessen? Weiß ich ja ganz genau. Aber mitleidig und liebevoll. Wer sich auf Christus verlässt, der kann die Wahrheit über sich und über andere vertragen. Die Wahrheit, ja, ich bin in Sünde geboren, ja, wir sind alle aus demselben Holz. Ja, das bedeutet allerdings nicht, dass es ja dann auch sowieso egal ist. Im Gegenteil, sondern es führt ja immer weiter zu Tod und Elend. Ja, es gibt einen bösen Verführer, aber auch ja, es gibt eine Rettung. Ja, es gibt den liebevollen Gott, der uns nachgeht. Ja, es gibt Christus, der für uns gestorben ist, der für mich gestorben ist, als ich noch ein völliger Sünder war. Die Gnade soll herrschen, so wie Paulus sagt, Römer 5, Vers 21. durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Amen. Jesus Christus, Vater im Himmel, segne dein Wort an uns. Lass uns selbst und dich realistisch sehen, dich mit Dankbarkeit, uns mit Vorsicht, uns selbst und Aufmerksamkeit und unsere Mitmenschen mit Liebe und Barmherzigkeit. Amen.